Der König Manasseh, genau. Der Manasseh hat ja hat auch noch einen Namensvetter gehabt. Wer noch ein bisschen bewandert ist, ein Stammvater von Israel, auch Manasseh geheißen. Hat eigentlich praktisch ganz oder recht grosse Teil vom Nordreich von Israel gehabt. Sehr ein grosses Landstück. Der hat nichts miteinander zu tun, außer den Namen. Genau. Weil der ist doch ein paar Jahrhunderte später auf der Bildfläche erschienen. Man nimmt an, dass er 696 vor Christus auf die Welt gekommen ist, der Manasseh. Genau, und der hat eine extreme Abenteuerfahrt gehabt in seinem Leben. So vom Zero to Hero, so moralisch gesehen. Und vielleicht denkst du, hey, das kenne ich, weil mein Leben ist auch gerade eine rechte Abenteuerfahrt. Vielleicht gerade mit dieser momentanen Situation, der ganz allgemein. Aber was der Manasseh gemacht oder da hat, das ist schon sehr extrem. Extrem, und ich möchte das gerade beweisen, und zwar mit einer Bibelstelle aus der 2. Chronik, Vers 33, Kapitel 33. Wer das möchte, aufklicken oder aufblättern, Vers 1 bis 7. Also im ersten Teil geht es darum, was der Manasseh für einen Charakter hat vor seiner Umkehr. Manasseh wurde mit 12 Jahren König und regierte 55 Jahre in Jerusalem. Er tat, was den Herrn missfiel, und übernahm die abscheulichen Bräuche der Völker, die der Herr aus dem Land vertrieben hatte, um es seinem Volk Israel zu geben. Er baute die Opferstätten wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Er errichtete Altäre für den Gott Baal und stellte heilige Pfähle auf, die der Göttin Aschero geweiht waren. Er betete die Sterne an und frehrte sie. Sogar im Tempel des Herrn stellte er seine Altäre auf. Er verbrannte seine Söhne im Hinnomtal als Opfer, trieb Zauberei, Wahrsagerei und Magie und ließ sich von Toten beschwören und Hellsehern die Zukunft voraussagen. Es war gerade eine geballte Ladung schreckliche Sachen gewesen. Und bevor wir das anschauen, aber bevor wir das weiter anschauen, was da genau gegangen ist, gleich noch ein bisschen der Umstand. Was für einen Umstand hat der Manasseh geerbt, als er am Königshof gekommen ist? Er war 12, also sehr jung noch. Hat sicher in den ersten Jahren auch noch Einflüsterer gehabt oder einfach Hilfen und so. Und auf alle Fälle, die Zeit dort in Jerusalem oder Juda war in einer Krise gewesen, weil es hat überall Kriege gegeben, es hat überall Vertreibung, Verfolgung, dort schon. Und Jerusalem ist aus allen Nähten geplatzt. Die Stadt ist in den Jahren zuvor mit fast nochmal so viel, nein, nicht mal die Hälfte der Einwohner von Jerusalem, sind nochmal dazugekommen als Flüchtlinge. Also Tausende von Flüchtlingen sind vor der Stadt gestanden, sind reingekommen. Und ich könnte mir vorstellen, das ist heute nicht umgekehrt, wenn plötzlich sehr viele Flüchtlinge kommen, dann gibt es Herausforderungen. Die einen sagen, hey, alles aufnehmen, kein Problem. Die anderen sagen, hey, es ist too much, wir können es nicht handeln. Wir müssen eine Lösung finden. Das war damals schon vor 2700 Jahren eine grosse Challenge gewesen. Und der Manasseh war voll schon gefordert gewesen. Er musste streng sein, er musste klar sein. Und das ist ja an sich gut, streng sein, klar sein. Aber man kann natürlich überstreng sein, und das ist Manasseh sicher zugetroffen. Er hat masslos übertrieben. Gerade moralisch hat er wirklich sich leider nicht an seinem Vater, sondern an seinen schlechten Vorbilder vor dem König Hiskia gehalten. Genau, er hat aber einen sehr guten Vater gehabt, Hiskia. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und gleich merkt man etwas, dass wenn man tiefer drin schaut, okay, er hat ihn recht früh verloren, hat nur 12 Jahre von ihm gehabt. Das bedeutet, dass Hiskia auch schon ein bisschen älter war, vielleicht auch nicht mehr gleich stark war, auch körperlich. Vielleicht für den Bübel gut zu schauen, wissen wir nicht, das ist reine Mutmassung. Aber was wir wissen, ist, dass die Geschichte von Hiskia, von seinem Vater, ist, dass Gott gesagt hat, er wird jetzt sterben. Und er hat ja gesagt, nein, ich will noch nicht sterben, ich will noch leben. Völlig verständlich, oder? Und auf alle Fälle, er bittet und fleht und macht und tut. Und Gott geht darauf ein und sagt, okay, ich schenke dir nochmal 15 Jahre. Und wir wissen, von den 15 Jahren ist ja noch spannend, hat er dann einen Sohn bekommen. Ich weiß nicht, wie es im Königshof sonst gelöst hätte, aber der Manasseh ist dann der Sohn geworden, der dann 15 Jahre gekommen ist, wo er als Zusatzzeit bekommen hat. Wir wissen aber auch von dieser Zusatzzeit, dass die Hiskia die nicht nur positiv genützt hat. Es gibt ja die Episode, dass fremde Herrscher gekommen sind und er hat ihnen da seinen ganzen Schatz gezeigt, Schatztruhe im Tempel, Zeug und alles. Und die Bibel zeigt uns, dass er damit auch geblufft hat. Und nicht die Bescheidenheit gehabt, die Hiskia sonst ausgezeichnet hat. Und klar dürfen wir auf dem nicht einfach sagen, dass er charakterlich auch in ein schiefes Licht kommt, weil das wissen wir schlicht nicht, einfach die Episode. Aber schlussendlich glaube ich, dass die Hiskia schlussendlich nicht den Vater gehabt hat, den er gebraucht hat, aufgrund des Alters. Vielleicht auch, weil er gewisse Sachen angefangen hat zu schleifen. Wissen wir nicht genau, nehmen wir einfach an. Oder kann man annehmen, kann man natürlich nicht auch, muss man nicht unbedingt so annehmen. Und gleichwohl darf man das nicht als Entschuldigung nehmen. Es gibt viele Leute, die teilweise sehr harte Kindheit hinter sich haben oder Jugendzeit haben. Und es ist nicht ein Freipass, um zu sagen, gut, dann ist es halt moralisch ein Ding. Und da tut man halt seine Söhne opfern und Aberglauben und alles und so. Hat eine harte Kindheit gehabt, das ist natürlich nicht. Aber es zeigt auf, auch er war in wirklich schwierigen Umständen gewesen. Er hat einfach sehr negativ mit dem umgegangen. Wobei man sagen muss, dass, ob er wirklich seine Söhne geopfert hat, dass sie gestorben sind, das weiss man auch nicht. Theologisch ist es auch umstritten. Weil in den Elternbesetzungen gibt es auch das Ding, dass das Bild durchs Feuer gehen gibt. Und das Feuer gehen kann man eben sehen, dass sie verbrannt worden sind. Man kann es aber auch sehen, dass sie mit nackten Füßen müssen durch Kohlenfelder gehen. Als ein Preis für eben die Göttin Aschera. Genau, also so oder so, ob sie jetzt verbrannt worden sind oder auch da schwer verbrannt worden sind, das ist natürlich völlig schrecklich, tragisch und mit nichts zu gut heissen, sage ich, gut, schwierige Kindheit, Vater nicht um, Flüchtlingskrise, finanzielle Krisen und so, einfach durch und durch verdorben. Und einfach in einen negativen Strahl kommen, immer weiter weg von Gott und alles zerstört, alles schlecht gemacht, alles Erdenkliche, schlecht gemacht. Und krass war ja noch, was für Einfluss das hatte. Wir wissen ja aus der Geschichte von diesen Zeiten, wenn der König gläubig war, ist es dem Volk besser gegangen. Wenn ein König wieder göttlich gehandelt hat, ist dem ganzen Volk schlechter gegangen. Und der Mann ist blindlings mit dem Kopf durch die Mauer und hat das ganze Volk immer noch tiefer in die Bredouille geritten, auch aufgrund von seinem Starrsinn, aufgrund seinem Stolz und aufgrund von seinem Egoismus. Und wie gesagt, das, was heute auf vielen Ländern Verfolgung und Dinge passiert, haben sie dort im Volk Israel, im Volk von Gott, schon erlebt gehabt. Weil ich bin überzeugt, dass die Leute, die Jesus geglaubt haben, oder Jesus glaubt ja noch nicht auf der Welt, aber die Leute, die an Gott geglaubt haben, nicht besonders beliebt gewesen sind, weil ja der Manassee alles andere hat wollen als Gott ehrgeben, hat sich selber und all diesen Göttern ehrgeben. Es ist im Land Israel, Gottes Land, damals eine Verfolgung von den Christen. Aber Gott hat das irgendwann mal nicht mehr akzeptiert. Und dann lesen wir weiter. Es ist etwas passiert. Vers 10 bis 13, 2. Chronik 33. Der Herr warnte Manasse und sein Volk, aber niemand hörte darauf. Darum ließ der Herr die Heerführer des assyrischen Königs mit ihren Truppen heranrücken und Juda erobern. Sie nahmen Manasse gefangen, legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babylon. In seiner Not flehte Manasse zum Herrn, seinem Gott, und beugte sich unter die Macht Gottes seiner Vorfahren und bat ihn um Hilfe. Gott erhörte sein Rufen und ließ ihn nach Jerusalem zurückkehren, wo er wieder als König regierte. Da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Gott ist eingegriffen, ganz konkret. Gott macht das nicht immer so. Vielfach werden manchmal Übeltäter das Leben lang, können sie tun, walten, wie sie wollen. Da hat aber Gott gesagt, nein, das akzeptiere ich nicht. Wir wissen nicht, ob er es gemacht hat, vielleicht weil es wirklich das Ausmaß von der Verderbtheit so Ausmaß genommen hat, dass er gesagt hat, das geht jetzt wirklich nicht mehr. Oder auch gesagt hat, ich möchte das punktuell da machen. Was wir auch nicht wissen, ist, wie er die Leute gewarnt hat. Wie ist der Manasse oder die Verantwortlichen gewarnt worden, hey, ihr seid auf dem letzten Zacken, kehrt endlich um. Kann ja sein, dass vielleicht das Gerücht umgegangen ist, hey, die Assyrer, die wollen uns auch erobern. Und er gedacht hat, ja, die mögen wir schon, das ist doch kein Problem. Wissen wir, wie gesagt, nicht. Auf alle Fälle, sie haben die Chance gehabt. Gott gibt immer wieder Chancen, aber nach x vergebenen Chancen sagt Gott, okay, jetzt ist spät, jetzt tue ich Gerechtigkeit durch die Umstände eben von den Assyrer reinholen. Jerusalem ist zerstört worden, viele Leute sind gefallen und vertrieben worden und der König, der Manasse, ist in den Kerker gekommen. Und das ist dann wirklich kein Zuckerschlecken, logischerweise, zu dieser Zeit in einen Kerker kommen. Das ist psychisch wie auch physisch extrem krass. Also mit dem ganzen Kette um den Hals und in einem Kerker, in einem Loch, kaum Tageslicht. Also wirklich am völligen Boden, am völligen Tiefpunkt. Da fängt aber die Wende an. Da fängt die Umkehr an. Und vielleicht denke ich mir, ja gut, logisch, wenn man so am Boden ist, dass man dann umkehrt. Schön wär's. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass man, auch wenn man in Not ist, auch wenn man verzweifelt ist, wirklich umkehrt. Natürlich gibt es viele Geschichten von Leuten, die ich kenne und sagen, ey, ich habe nicht mehr weiter gewusst, und ich habe zu Gott geschrien und er hat geantwortet. So wie der Mann es jetzt gemacht hat. Aber es ist eine Tatsache, dass gleich immer wieder sehr viele Leute leiden, wenn sie verzweifelt sind, die Hand von Gott wegstoßen, das Angebot von Gott wegstoßen und einfach in dieser Verbitterung verhocken, in diesem Selbstmitleid baden und das Gefühl haben, dass sich alles verschworen hat gegen sie. Und das hat die Manasse auch machen können. Und sein Charakter weist darauf ein, dass er eigentlich wirklich nichts von Gott will. Er hat gar nichts. Und doch hat er gewusst, Gott ist ein Gott von der Reue. Gott ist ein Gott von der zweiten, dritten, vierten, tausendsten Chance. Wenn ich nur ein Gebet spreche, ein ernstes Gebet, eine ernste Reue, dann wird er mich erhören. Und das ist aus zwei Punkten extrem ermutigend. Erstens mal, ich bin tief überzeugt, dass niemand von uns da innen nur schon ansatzweise moralisch eine ähnliche Geschichte, einen Lebenswandel hat wie der Manasse. Was immer wir auch gemacht haben, Gott vergibt. Gott ist ein Gott von der Umkehr. Er sehnt sich, er freut sich, wenn man umkehrt. Etwas Kleines ist, etwas Grosses ist, das ist zweitrangig. Aber er sehnt sich, dass man umkehrt. Er sehnt sich, dass man reuig wird und sagt, ich habe Schuld auf mich genommen. Gott ist ein Gott, der es liebt, zu vergeben. Gott ist ein Gott, der es liebt, dir die Hand ausstrecken und sagen, pack sie endlich. Hör auf, umzürmeln oder sich selber mitzuleiden oder dich selber zu verurteilen. Ich vergibe dir, wenn du es ernstlich bereust. Der andere Punkt ist, und das ist eine Interpretation, muss ich sagen, ich glaube gleich, dass der Manasse, dass der Hiskia auch natürlich schon ein gutes Vorbild war. Weil nur aufgrund von der Episode, dass er da geblufft hat vor seinem Königshof, darf man nicht sagen, dass der ganze Charakter abhanden gekommen ist. Das finde ich jetzt gerade sehr, sehr schmal. Aber auf alle Fälle, ich glaube gleich, dass der Hiskia nach seinen Kräften versucht hat, das beste Vorbild zu geben, wie man es halt als Eltern versucht zu geben. Und dass gleich eine Glut davon geblieben ist bei Manasse. Wir sehen ja durch sein Leben, durch den ersten Text, dass er wirklich von Gott nichts hat wollen, also gar nichts. Und doch hat er sich in dem Kerker erinnert, hey, doch, es gibt einen Gott. Ich kann mich noch erinnern, mein Vater hat das immer wieder reingegeben. Mein Vater hat das anders gemacht. Ich habe die Statue, die Hiskia immer Gute gemacht hat, habe ich zerstört, weil ich wollte einem anderen Gott dienen, dem Baal und der Aschera. Und das ist mega ermutigend, wenn man das Gefühl hat, hey, ich bete schon x-fach für Leute, ich bete schon seit Jahren für die und die Person aus deinem engeren oder aus deinem weiteren Umfeld. Wir sind nicht für die Glut verantwortlich. Das ist Gottes Ding. Aber wir sollen beten, wir sollen für die Leute einstehen, wir sollen ihnen das Beste wünschen und geben und nicht aufhören zu beten. Und Gott kann aus dem kleinsten, aus dem allerkleinsten Samen Glauben etwas Wunderbares machen. Und das ist nicht in unserer Hand. Wir sollen und können dafür beten. Aber Gott packt sich auch die kleinste Gluse Glauben, die um ist. Weil der Manasse wird eine sehr kleine Gluse haben, aber er hat noch etwas gehabt. Er hat von seinem Vater, oder vielleicht auch, weil es halt Israel immer noch war, wo der Glaube schon allgegenwärtig war, eigentlich, hat er schon etwas aufgenommen und in einem Kerker ist es in Besinnung gekommen und hat gemerkt, hey, da ist jemand rum. Und er hat sich dann umgekehrt. Er ist dann rausgekommen und ein anderer Punkt. Und spannend ist ja, dass Gott den Manasse gebraucht hat nachher, für wieder Grosses zu tun. Er ist ja nachher so lange König geblieben. Ich glaube nicht, dass es gross Leute gegeben hat, die 55 Jahre lang regiert haben. Das ist eine extrem lange Zeit. Fast rekordverdächtig. Gott hat ihm wirklich eine zweite Chance gegeben und er ist nachher ein König geworden nach dem Herzen Gottes. Und Gott wählt immer wieder Leute aus, die erstaunt. Er ist einfach unkonventionell. Er ist nicht fassbar, oder? Wenn er schon bleibt, wer würde ich nehmen für eine Weltmission hier im Neuen Testament? Wer nehme ich das Evangelium, das in der damalig bekannten Welt rausgekommen ist? Man würde doch nie einen Saulus nehmen, der Christen verfolgt hat. Man würde doch irgendeinen nehmen, der sich da bewährt hat und einen Schriftgelehrten oder einen Studierten, der da gut ist, charakterlich, einwandfrei und alles. Gott macht es anders. Oder eben der Mose. Wer befreit das Volk der Hebräer, das jahrhundertelang unter Knechtschaft war? Ein guter Hebräer, ein tadelloser, guter, moralisch integrer Mann. Nein, nimmt der Mose, nimmt einen, ein Findelkind, das 40 Jahre am Königshof war, wo es nachher hat rausgerissen haben aus dem Volk, aus Ägypten, von Ägypten. Und das ist schon, Gott macht es einfach anders. Gott ist unkonventionell, wir können es nicht einordnen und das ist auch gut so. Es besteigt unsere Kapazität und das ist gut so, dass er macht es, wie er es für richtig hält, aber er schaut aufs Herz. Und all diese Leute haben eine Umkehr gemacht und sind an Gott angehängt gewesen. Genau, und auf alle Fall, er ist dann nachher freigekommen. Und da wollen wir lesen, wie sein Schlusspunkt war. Manasse beseitigte alle Götterfiguren und auch die Götzenstatue aus dem Tempel des Herrn. Die Altäre, die er auf dem Tempelberg in Jerusalem aufgestellt hatte, zerstörte er und ließ sie vor die Stadt hinauswerfen. Er baute den Altar des Herrn wieder auf, brachte ihm Friedens- und Dankopfer dar und forderte ganz Juda auf, nur noch dem Herrn Gott Israels zu dienen. Es ist eindrücklich, weil es ist ein Bußgebet kann je nachdem sogar schnell auch gesagt sein. Ich wüsste jetzt, wie es ist, das Wort fällt leichter als Taten. Etwas zu sagen, das fällt schwerer als nachher umzusetzen, als nachher dran zu bleiben. Und schön ist, dass der Mann nicht nur ein König von seinem Wort war, sondern König auch von der Tat geworden ist. Er hat nicht gedacht, ich bin wieder in der Freiheit, ich habe wieder mein Luxusleben, ich habe wieder meinen Hof, ich habe alles wieder wie vorher. Ich kann wieder zurück ins alte Fahrwasser. Was damals zwischen Kerker ist, jetzt schon ein paar Jahre her und ich habe meine Lektion gelernt und so, vielleicht muss ich es ein bisschen ruhiger angehen, aber es ist nicht alles verkehrt, was ich gemacht habe. Er hat einen kompletten Bruch gemacht. Und hat sich 180 Grad Kehrtwende auch gelebt und nachher umgesetzt. Und das ist etwas, das mega stark sind, wo mich auch immer herausfordert, zu sagen, hey, wo bin ich ein Täter vom Wort und nicht von der Tat? Unabhängig, wo wir gewisse Sachen falsch gemacht haben und reuig geworden sind. Wir sollen Täter vom Wort sein, Täter von der Tat sein, nicht nur vom Wort. Das ist ein Zusammenspiel, das man nicht trennen soll. Er ist auch ein loyaler König dann geblieben, weil es ist schon so, er ist nicht frei geworden, einfach gerade, weil er sich selber befreit hat oder so. Der König von Assyrien hat dann gemerkt, dass das Land ist instabil. Logisch, wenn der König plötzlich rausgerissen wird, das Land ist zerstört, wo keine Ordnung ist, kommt nachher Chaos rein. Und er hat gewusst, ich muss wieder jemanden haben, der dort die Verantwortung hat. Wahrscheinlich wird er gemerkt haben, der Bursch, der Manasse im Gefängnis, der ist so fest gedemütigt, der wird mir loyal sein. Und hat ihn genommen und hat ihn als Regent wieder eingesetzt. Es war nicht mehr gleich wie vorher, es war nicht mehr unabhängig wie vorher. Sie waren dann wie unter Kontrolle der Assyrer. Aber der Manasse hat das nie als Bedrohung gesehen, gewusst, ich will loyal sein. Ich will loyal sein im Gott im Himmel und ich will loyal sein am assyrischen Königshof. Weil ich habe mir auch mal die Finger verbrannt und das Gefühl gehabt, das ist kein Problem. Jetzt tue ich das pragmatisch lösen. Schön ist, dass sich das ganze Land erholt hat. Wo der Manasse gestorben ist, ist das Land wieder in der gleichen Grösse, in der gleichen Grenze wie vorher. Und auch wirtschaftlich die Krise, die zu seiner Geburt, zu seinem Anfang von der Regentschaft war, ist dann überstanden gewesen. Also im Land ist es wirklich besser gegangen, so eben, wie es oft war, wenn die Könige Gott gesucht haben, ist das Land besser gegangen, so auch dort. Hat wie gesagt, ein langes Leben bekommen, hat 55 Jahre regiert Und eine mega schöne Geschichte. Es gibt ja auch das Gebet von Manasseh, wo, glaube ich, einfach Katholiken auch ihre Bibeln haben. Es gibt ja zwei Bibeln, Bibeln mit den Apokryphen, mit den Spatschriften und Bibeln, die wir größtenteils kennen. Und das Gebet von Manasseh in den Apokryphen, also in den Texten, wo der Bibel gleichgestellt sind, in gewissen Bibeln und in unseren Bibeln nicht, da geht es um ein Bußgebet von Manasseh. Und ich wollte das eigentlich nicht jetzt, sondern ich wollte es dann zum Schluss sagen beten. Genau, vielleicht der Punkt, wieso steht das nicht in unserer Bibel, was auch historisch nicht korrekt ist. Genau, also das Gebet, das ich dann am Schluss sage, wie gesagt, wird beten, ist ein mega schönes Bußgebet. Das Problem ist, es hat mit Manasseh nichts zu tun. Man hat als Manasseh-Gebet angeschrieben, damit die Chancen vergrössert, dass es eben in die Bibel kommt. Aber historisch verhebt es einfach nicht. Das ist viel, viele Jahrhunderte später geschrieben worden. Es ist gut möglich, dass er etwas Ähnliches betet hat wie das Gebet, aber es ist nicht sein Gebet. Und die Bibel, der Kanon, der entschieden hat, welche Bücher die Bibel kommen, ist immer wichtig gewesen. Es muss nicht nur vom Inhalt her verheben, vom Glauben her verheben, sondern auch historisch. Wenn es historisch nicht verhebt, dann geht es einfach nicht. Finde ich ja eigentlich eine sehr gute Einstellung. Aber wie gesagt, es ist nicht schlecht. Darum ist es okay, dass es ist nicht schlecht zu lesen. Aber ich finde es gut, dass es da in unserer Bibelbesetzung nicht ist, was historisch nicht stimmt so. Genau. Das ist die Umkehr, das ist die Geschichte vom König Manasseh. Und ich glaube, das schreit nach Gebet. Und mit dem möchte ich jetzt abschliessen. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir danken für die Geschichte von dem König Manasseh, der einen extremen Turnaround macht. Wirklich, wo keine einfachen Umstände hatten, aber schwierige Umstände dürfen nie eine Entschuldigung sein, sich derart hinreissen lassen in der Verderbtheit. Und gleich ist es mich immer wieder ermutigend zu sehen, dass egal wo wir uns verstricken, du vergisst, du bist ein Gott von der Vergebung. Egal wie tief wir in den Tint hocken, egal was wir verbröselt haben, du bist ein Gott von der Vergebung. Und wenn wir ernstlich umkehren und Reue zeigen, dann vergisst du immer. Und wo immer noch ein bisschen Glauben schlummert, gehst du auf das bisschen ein. Du sagst Jesus im Evangelium, der glimmende Docht wirst du nicht auslöschen. Der kann wieder zum Feuer werden, zum Feuer vom Glauben. Und das ist im Manasseh passiert. Danke für das Vorbild, für das schreckliche Ding. Vorher hat sich nachher 180 Grad umgekehrt. Und danke, dass er nicht nur ein Täter vom Wort war, sondern ein Täter auch von der Tat. Und dass es mich auch und jeder Einzelne da herausfordert, zu sagen, hey, wo sind wir Täter vom Wort und wo müssen wir noch mehr, wo dürfen wir noch mehr Täter von der Tat werden? Amen. Amen. Amen.